Hands of Parenting hat für mich viel damit zu tun, dass man Konflikt anders löst oder Reibung anders löst, als man es vielleicht in einer, wie ich mir jetzt eine typische ältere Kinderbeziehung vorstelle, nämlich ich bin dein Elternteil und darum sage ich dir, wie du es machst. Und für mich ist es mehr, hey, wir leben da zusammen und wir haben alle Bedürfnisse und es muss irgendwie laufen. Das heisst, ich kann durchaus Nein sagen. Ich kann durchaus auch sagen, ich finde das alles jetzt mega blöd oder ich will das so nicht, aber dann sage ich es aus der Perspektive vom Zusammenleben und nicht als Autoritätsperson.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast. Wie fest spuren wir als Eltern den Weg von unseren Kindern vor? Unbewusst passiert es ja ganz fest. Aber wo grätschen wir bewusst rein? Und wo lassen wir unsere Kinder im Vertrauen einfach mal ein bisschen machen? Vielleicht sogar reinlaufen? Nadja Schnetzler, ihre Haltung dazu ist ganz klar. Sie beschreibt ihren Erziehungsstil selber als Hands-off-Parenting. Wir haben in unserem Online-Magazin schon ein paar Texte von ihr publiziert. Zum Beispiel zum Thema Medien oder zum Thema Schule. Und jetzt, tada! Ab heute gibt es ein ganzes Buch dazu, exklusiv bei uns im Store zu kaufen. Mal ehrlich hat nämlich mit Nadja zusammen all ihre Texte gebündelt und jetzt als Hands-off-Parenting-Buch herausgebracht. Nadja ist heute bei mir im Podcast zu Gast. Nebst dem Schreiben ist sie Unternehmerin und Purpose-Coach und seit über 30 Jahren unterwegs mit Fragen rund um Zusammenarbeit und Innovation. In dem Gespräch reden wir darüber, was die Haltung im Alltag heisst. Und natürlich auch über ihre beiden mittlerweile erwachsenen Kinder, die spannenderweise beide in der Öffentlichkeit stehen. Nemo kennt man spätestens seit dem ESC-Gewinn 2024 im ganzen Land. Und Ella ist international erfolgreiche Fotografin. Und seit kurzem Mutter. Was macht das mit Kind, wenn die Eltern sich bewusst zurücknehmen? Werden sie sicherer? Eigenständiger? Oder vermissen sie vielleicht einfach mal eine klare Ansage? Genau das möchte ich von Nadja wissen. Viel Spass beim Hören. Nadja, ich freue mich sehr, bist du heute da für die Podcastaufnahme. Auch weil das heisst, dass wir endlich unser Hands-off-Parenting-Buch rausgeben. Ja, schau mal, ich habe es da.
Wow!
Siehst du es?
Ja, mega, so toll.
Hey, ich würde dir das mega gerne jetzt gerade in die Hand drücken. Ja. Aber du bist ja in Berlin, gell? Darum nehmen wir die Aufnahme remote auf.
Genau.
Aber sag mal, wie ist das für dich jetzt, das Buch so zu sehen?
Hey, das ist super exciting. Ich habe schon 3 Bücher geschrieben in meinem Leben, also das inklusive. Und bin gerade am einem neuen Buch dran. Und es ist immer aufregend, wenn man das dann in der Hand hat.
Das glaube ich. Ja, Hands of Parenting ist ja ein Begriff, den du dir selber zugeschrieben auch hast, im Erziehungsstil. Magst du vielleicht gerade zum Einstieg mal kurz erklären, was das ist, was für dich Hands of Parenting heisst?
Ja, für mich ist es vor allem eine Haltung. Also ich glaube, wie jeder Erziehungsstil kann man nicht den ganzen Tag 100% genau das machen, was man sich vornimmt. Und für mich ist das ein bisschen ein Kompass gewesen, der zu mir passt und vielleicht auch noch zu anderen Eltern, wo eigentlich meine Haltung von «Hey, das ist ein anderer Mensch, der hat sein eigenes Leben, der entwickelt sich in die eigene Richtung», um dem können treu bleiben und meine Kinder mehr zu begleiten, als quasi irgendwo hinzupushen.
Mhm. Du hast dazu ein mega schönes Zitat im Buch, das ich gerne mal vorlesen möchte, vom Khalil Gibran. «Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Kinder der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken. Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.» Also das ist genau das, was du wolltest sagen, oder? Darum ist es der Türöffner fürs Buch.
Ja, ich bin sehr berührt von dem Gedicht von Khalil Gibran. Also schon bevor ich das «Hands of Parenting» irgendwie für mich erfunden haben, hat mich das schon immer, hat das angeklungen, dass ja, wir eben eigentlich als Eltern ein neues Leben begleitet und nicht irgendwie unseren Stempel aufdrücken oder irgendwie etwas verwirklichen, was vielleicht gar nicht ihres ist, sondern unseres.
Und was ist denn Hands-off-Parenting nicht für dich? Oder? Weil Hands-off tönt ja so ein bisschen Hand weg, einfach wegschauen. Das führt sicher auch viel zu Missverständnis, oder? Wo musst du da häufig erklären?
Ja, viele Menschen haben das Gefühl, es ist so eine Laissez-faire-Haltung, oder? Also ist mir alles egal, mach doch, was du willst. Das ist es definitiv nicht. Es ist wie so eine Erinnerung, dass es mehr ums Dasein und Begleiten geht Und das begleitet, das hat natürlich ganz viele Ebenen und man muss auch mal eingreifen, wenn es gefährlich wird oder wenn man sich selber, wenn es einem selber mulmig ist, glaube ich, kann man nicht einfach hinten dran stehen und nichts machen. Aber so als Haltung im Sinn von, hey, kurz zu checken, braucht es mich jetzt? Wenn es mich braucht, wie braucht es mich? Und eben mit welcher Haltung, mit welchem Grund dahinter, mit welchem Purpose?
Ich habe das häufig gedacht, als ich das Buch gelesen habe, sind meine Kinder auch noch, sie sind noch ein bisschen kleiner wie deine, oder? Sie sind jetzt, da, wo ich es gelesen habe, 4 und 6 gewesen. Und ich habe nicht häufig gedacht, was würde jetzt echt Nadja machen? Weil ich wirklich so mich denke, da kann man jetzt einfach nicht wegschauen, oder? Also für kleine Kinder, wo es dann darum geht, eben, dass man sich nicht weh macht oder so.
Absolut.
Da funktioniert das natürlich nicht, oder?
Ich habe auch die Philosophie habe ich erst entwickelt, oder versucht zu verstehen, was mache ich denn überhaupt anders, wo meine Kinder in die Schule gekommen sind oder vielleicht nach der Kindesphase und mir ganz viele Eltern gespiegelt haben, dass ich offenbar etwas anders mache und sie sind auch ein bisschen irritiert gewesen. Das heisst, die Kleinkindphase habe ich gar noch nicht so bewusst mit dieser Haltung gemacht und ich glaube, das ist auch eine andere Phase, wo wir auch eher BeschützerInnen sind oder auf Bedürfnis vor allem achtet, wobei Bedürfnis natürlich auch bei den älteren Kindern sehr, sehr wichtig sind.
Ja, genau. Eben, lass uns doch ganz zurückgehen an die Reise. Das Buch basiert ja auf Blogtexten, die du vor 10 Jahren verfasst hast. Warum hast du das eben damals gemacht? Also du hast Kinder gehabt, die im Schulalter waren, du bist berufstätig gewesen, du hast sicher viel um die Ohren gehabt. Warum ist dir das so wichtig, das aufzuschreiben?
Ich glaube, Schreiben ist für mich einfach eine Form von Reflexion, von können aufarbeiten, von können auch teilen, andere teilhaben lassen an dem, was mich beschäftigt oder was ich denke. Und das hat mir einfach dann das beste Instrument geschonnen, um einerseits selber besser verstehen, was steckt hinter dieser Philosophie und sie auch können mit anderen teilen, die eben vielleicht teilweise irritiert sind. Ja, und der Blog ist etwas gewesen, wo dann eine kleine, aber recht treue Leserschaft hatte.
Eben, heutzutage ist es ja wie so, dass man dass die Eltern viele Erziehungsratgeber, oder die Eltern sind extrem unter Druck, wie soll ich es denn jetzt machen, so oder so. Wie war das damals bei dir gewesen? Das war ja wahrscheinlich noch anders gewesen. An was hast du dich orientiert? An Menschen? Wer sind deine Vorbilder gewesen?
Hey, ich bin recht geschwommen, so ganz am Anfang, also so in der Baby- und Kleinkinderphase bin ich oft sehr überfordert gewesen, überhaupt auch mit der Tatsache Mutter zu sein. Also ich mag mich erinnern, als ich mein erstes Kind heimgebracht habe vom Spital, habe ich es umgedreht und gedacht, was mache ich jetzt mit dem? Das ist fit, it's weird. Und ich glaube, über das redet man auch viel zu wenig, dass das, glaube ich, vielen Eltern so geht und dass das nicht etwas Schlimmes ist, sondern dass man sich wie zusammen ja muss eingrooven. Also was mir sehr, sehr geholfen hat, glaube ich, war meine Kinderärztin. Ich habe eine Kinderärztin gesucht in Biel und wo ich gefunden habe, glaube ich nicht einmal Internet gegeben, oder vielleicht mal irgendwie so ansatzweise, habe ich gefragt, ja, wie sollen wir das machen? Haben Sie Platz? Und hat sie gesagt, ja, kommen Sie doch vorbei, noch wenn Sie schwanger sind, ich will mit Ihnen reden. Und ich so, wow, das ist ja mega crazy. Dann bin ich zu der und sie hat etwas gesagt, ich habe es, glaube ich, im Buch aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr 100%, aber so im Sinne von, hey, sie hat mich sofort geduzt. Wir sind auch dann recht gut befreundet gewesen. Also es war eine ganz wichtige Person gewesen im Leben von mir und meinen Kindern. Und sie hat gesagt, hey, egal wie du es machst, irgendjemand findet es eh doof. Also follow your intuition. Mach es einfach so, wie es dein Bauchgefühl sagt. Und ich glaube, mein Bauchgefühl war eben dort gewesen, oder? Bei dem, hey, das sind gar nicht meine Kinder. Natürlich sind es meine Kinder, aber es ist mehr als das. Und einfach das Gewunderung war, was wird jetzt aus denen? Zu was entwickelt sich die? Und wie kann ich das begleiten? Wie kann ich das unterstützen, was da entsteht? Das ist wie meine Intuition gewesen. Und der Satz von dieser Kinderärztin hat mich also wirklich immer wieder begleitet. Auch wenn ich komplett am Berg gestanden bin und nicht gewusst, einfach mach jetzt das, was du richtig findest.
Ja.
Und ich glaube, das ist heute, also ich sehe das bei meiner Tochter, wo das wie muss für sich wieder, also sich das ganz fest sagen, sie will das auch. Und da ist so viel Information rum. Ich würde sagen, hey, aber das ist nett, wenn ich das alles lese, aber was sagt mein Bauch, was sagt meine Intuition?
Ja, eben, und dann ist manchmal auch, gerade eben, wenn man älter ist, oder reagiert man ja auch viel einfach impulsiv oder einfach gerade im Moment. Und man merkt dann vielleicht im Nachhinein, oh, so will ich es eigentlich nicht oder so will ich es. Oder es spielt eh automatisch irgendwie, glaube ich, viel Bauchgefühl mit.
Ja. Oder? Und also, ich finde eben Bauchgefühl ganz wichtig und gleichzeitig, das ist etwas, was in meinem Leben insgesamt wichtig ist, ist, was ist der Purpose, also was ist der Kompass, was ist der Motor von dem Ganzen? Wenn ich das einmal formuliert habe, wenn ich das weiss, egal ob im Job oder wenn ich etwas gründe oder eben als Ältere, das hilft ungemein, sich nicht zu verlieren, oder? In dieser Impulsivität, natürlich, mir ist das auch oft passiert, dass ich dann irgendwie reagiert habe, aber können zu reflektieren, zu sagen, ist das die Art, wie ich das will? Oder ist mir das jetzt einfach passiert? Und was ist eigentlich mein Kompass? Wo geht es durch? Ich glaube, egal ob das Hands of Parenting ist oder ganz ein anderer Eltern-Stil, ich glaube, das hilft einem, wenn man weiß, was ist meine Grundhaltung, was ist das, was ich verfolgen will.
Genau, du hast ja auch viel Erfahrung, oder? Im Unternehmen beraten, du bist Purpose Coaching und ich würde gerne später in dem Gespräch noch fest auf das eingehen. Jetzt würde ich mega gerne mal in ein, zwei Beispiele vom Buch eintauchen, wirklich, wo du beschreibst. Und es gibt ein Beispiel, wo ich wirklich auch ein bisschen haben schmunzeln musste. Und es ist wie so gewesen, dass ich glaube, du bist irgendwie unterwegs gewesen und dann hat Nemo dir angerufen und gesagt, Mami, wir haben da gerade den Schnapsschrank gefunden.
Genau.
Dürfen wir mal etwas probieren?
Ja, genau. Willst
du schnell erzählen, was hast du geantwortet?
Ja, also das ist wirklich voll aus dem Bauch gekommen. Ich glaube, ich bin mit meinem Partner unterwegs gewesen, Markus, und ich habe ihn so angeschaut und wir beide so und gesagt, ja, klar, also probieren einfach. Und einfach mit dem Grundgefühl, man kennt ja sein Kind auch, oder? Also man weiß, wie das Kind funktioniert und mit dem festen Gefühl, that's not gonna take long. Also sie haben dann wirklich halt Zeug probiert, oder? Und nach etwa 7 Minuten wieder angerufen und gesagt, das ist alles mega grusig. Und ich so, okay, that's fine, ich könnte wieder zumachen. Und das ist dann vielleicht später mal interessant. Und yeah. So das Bauchgefühl von, jetzt kein grosses Ding draus machen und mega cool, dass sie anrufen und fragen, oder? Also irgendwo ja, dort das zu navigieren,
ja.
Genau.
Ja, ja. Ja, man muss auch sagen, also ich glaube, Nemo war dort etwa 12 und nicht
genau, nicht 7.
Genau. Ja, eben, es ist ein gutes Beispiel davon, oder? Wie man einfach auch, eben, du hast gesagt, man kennt sein Kind, man weiss ein bisschen, welche Richtung es gehen könnte. Und das ist ja eigentlich sehr wertvoll, wenn das Kind selber merkt, das ist eigentlich gar nicht so fein, oder?
Das ist jetzt noch nichts für mich, oder? Das ist nicht wichtig. Aber ich habe nicht ein Verbot bekommen oder ein Spinsch oder oh, ich muss abschliessen oder irgendetwas, was einem ja noch viel mehr auf die Fährte bringt. Das könnte mega spannend sein.
Ja. Aber eben, da gibt es sicher, also ich habe mir dann auch überlegt, wie ich reagieren würde. Gut, eben, wenn ein Kind 12 ist, dann hat es schon ein gewisses Alter, dass man das auch kann, eben, dass man das Vertrauen hat, dass es das wirklich selber kann entscheiden und selber kann. Gut handeln.
Ja, und dort ist wieder, oder? Was ist denn die Grenze? Also wenn jetzt das gewesen wäre, ich komme heim und sie sind immer noch am Probieren, maybe not fun, oder? Also ich glaube, es ist, ich glaube, Unsicherheit navigieren ist für mich auch so ein Thema, oder so merken, ja, wo kann ich ins Risiko gehen und wo ist es nicht gut und das können zu unterscheiden und manchmal fliegt man auf die Nase, natürlich.
Ja, genau. Ein anderes Beispiel, das mir auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, du beschreibst, wie Nemo zwei Freunde heimbringt und sie fragen, ob sie dürfen bei euch übernachten. Und ich glaube, das Einzige, was du fragst, ist, ob die anderen Eltern informiert sind. Oder? Also auch da, glaub, wahrscheinlich war Nemo auch so um die 12 im Jahr, also nicht irgendwie kleiner. Aber eben, du beschreibst dann, wie du dich recht rausnimmst, dass du glaub, noch mit den einen Eltern telefoniert hast und die genau wollen wissen, wie das dann abläuft und die anderen Eltern sich nicht so involviert haben. Kannst du mal kurz erzählen, was deine Gedanken waren?
Ja, ich glaube, vieles im Leben lebt auch von den speziellen Momenten oder von den Ausnahmemomenten. Und ich finde, so, wenn andere Kinder bei anderen gehen, übernachten, dann ist es auch nicht so wichtig, ob man jetzt ein Zahnbürstchen dabei hat und was die jetzt genau machen und ob sie jetzt irgendwie spielen oder Games machen oder Fernsehen schauen. Sondern zusammen sein und ausprobieren. Und einfach auch so die Haltung von, die kriegen das zusammen selber hin. Und wenn es ein Problem gibt, dann kommen sie. Und ich glaube, andere Eltern, die also sehr an der Routine hängen und sehr an der, es muss immer gleich ablaufen, ja, wo vielleicht dann mit dem Mühe haben, oder? Genau, und das war einfach gefragt, ja, ja. Also hat jetzt das Zahnbürstchen und ich meine, ich habe das gar nicht gefragt, das hat mich absolut nicht interessiert.
Ja, ja.
Genau.
Also ich finde es eben recht spannend, weil ich habe mich gerade ein bisschen wie eine Helikoptermutter gefühlt, als ich das gelesen habe. Also bei uns ist es wirklich so, meine Tochter, wir ist jetzt mega gross im Kurs, oder? Mal bei jemand anderem schlafen und so. Eben, sie ist auch noch ein bisschen kleiner. Und ich habe mich wirklich, ich habe selber müssen schmunzeln. Ich habe das erste Mal nachher sogar noch gefragt, ob ich noch, wo sie bei jemand anderem geschlafen hat, ob ich noch eine Decke vorbeibringen soll.
Jö, ich kann es mega verstehen.
Und dann habe ich wirklich so mich selber gefragt und gedacht, okay, Michelle, ja, sonst bist du ja eigentlich auch nicht so, oder? Aber ja, eben, jetzt gerade bei deinem Beispiel, oder? Es kommen verschiedene Sachen zusammen, oder? Wie gehst du als Eltern damit um, oder? Wenn du musst, also wenn du eigentlich Verantwortung ab, du musst ja dann Verantwortung abgeben, wenn das Kind irgendwo anders ist.
Ja, oder? Und nehmen die anderen Eltern Verantwortung wahr, oder was verstehen die unter Verantwortung? Also ist mein Kind dort sicher?
Genau.
Und ich habe das dann halt auch ein bisschen, also ich finde, wenn jemand Besuch hat, und in dem Fall hat ja Nemo Besuch gehabt, nicht ich, dann ist es auch meine Haltung gewesen, also du bist verantwortlich für die Kinder, also du schaust, dass es denen gut geht. Ich bin schon da, oder? Also es ist nicht, ich bin nicht weg und ich, es ist mir auch nicht egal, aber du bist jetzt eine Gastgeberperson und also wenn die etwas brauchen, dann meldest du dich. Und ich glaube, wir haben halt einfach auch vielleicht eine andere Haltung dem gegenüber der Familie, dass jetzt nicht das Mami von der also jetzt zuständig ist, sondern ja, das sind deine Gäste, also schau, dass es denen gut geht.
Ja. Und eben, du hast auch sofort gemerkt, dass Nemo die Rolle, die Verantwortung übernommen hat, oder?
Also, absolut.
Ist ja wahrscheinlich auch einfach so, wie man halt das eben bei euch macht, wie du sagst, dass das, glaube ich, wie auch die Voraussetzung ist. Ja.
Ich glaube, es spielt noch etwas anderes in das, oder die also Hands of Parenting hat für mich viel damit zu tun, dass man Konflikt anders löst oder Reibung anders löst, als man es vielleicht in einer, wie ich mir jetzt eine typische Eltern-Kinder-Beziehung vorstelle, nämlich ich bin dein Elternteil und darum sage ich dir, wie du es machst. Und für mich ist es mehr, hey, wir leben da zusammen und wir haben alle Bedürfnisse und es muss irgendwie laufen. Das heisst, ich kann durchaus Nein sagen. Ich kann durchaus auch sagen, ich finde das alles jetzt mega blöd oder ich will das so nicht, aber dann sage ich es aus der Perspektive vom Zusammenleben und nicht als Autoritätsperson. Das ist für mich auch noch der Unterschied. Und manchmal habe ich natürlich die Autoritätsperson trotzdem ausgespielt. Das ist ja nicht, also nicht, dass ich das nicht gemacht hätte, aber dass ich das nicht will oder dass ich versuche, eher ein Zusammenleben zu organisieren und nicht eine disziplinierende Mutter oder so zu sein.
Und also du hast ganz am Anfang hast auch gesagt, dass du manchmal mit dem auch ein bisschen angeeckt bist oder so. Also der Austausch dann mit den anderen Eltern, jetzt vielleicht gerade in dem Beispiel, oder? Also hast du die gekannt? Bist du mit denen im Dialog gewesen? Oder hat es da mal Rückmeldungen gegeben?
Es hat schon Rückmeldungen gegeben, was jetzt nicht mehr genau in dem Fall, aber es hat immer wieder Rückmeldungen gegeben. Ja, aber das kann man doch so nicht machen. Also im Sinn von, vor allem dann eben so im Teenager- oder frühen Teenager-Alter, ist meine Ansage nicht gewesen, du bist am 10 Uhr daheim, sondern ich habe immer meine Kinder gefragt, wann kommst du heim? Wann willst du daheim sein? Und das hat andere Eltern, die zum Beispiel dabei waren, sind auch kolossal irritiert. Also, du musst doch eine Ansage machen, du musst doch sagen, was Sache ist. Und ich so, nein, ich will einfach Verbindlichkeit. Und wenn mein Kind sagt, ich bin am 10 Uhr daheim, dann wird die Stein hässig, wenn es 10:30 ist. Aber es kann eigentlich selber entscheiden. Ja. Oder auch die Ella, meine Tochter, hat öfters so mit 13, 14 probiert, was passiert, wenn sie sich ein bisschen riskier anlegt, ob ich dann ihr das verbiete. Und irgendeines Morgen, und ich habe eh noch Gespräche mit ihr versucht zu führen, über was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu sein als Frau und dass es nicht Verantwortung ist von ihr, sich in einer bestimmten Art zu kleiden, aber dass sie damit muss rechnen, dass das etwas auslöst und wie sie mit dem kann umgehen. Und eines Morgens sagt sie zu mir, sagst du mir jetzt nicht, dass ich so nicht rausgehen darf? Und, und ich habe gesagt, nein, also ich würde lieber über andere Sachen reden. Wenn du so rausgehen willst, das ist absolut dein Recht. Und einfach die Diskussionen eigentlich zu stimulieren, anstatt die statische, das darf man nicht, sondern eher am Dialog dahinter interessiert. Sie hat mich immer interessiert.
Ja, und auch, also, das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Du bist ja einfach bei eurer Familie, oder? Also, viel bei Eltern spielt ja eben mit, was denken denn die anderen von mir, oder? Ja. Also gerade auch mit dem Beispiel jetzt mit dem Übernachten. Also ich merke das gerade bei mir, ich hätte dann gerade fest vorgehabt. Glauben die echt, ich bin eine schlechte Mutter vielleicht, ja. Oder wenn ich nicht schaue, oder? Also da, hast du das nie gehabt, das Gefühl?
Ich weiss nicht, ob ich es nicht hatte oder ob ich es mir einfach bewusst abtrainiert habe. Ich glaube, es kommt von einem ganz ursprünglichen Punkt, irgendwie so mit 13 oder so, habe ich beschlossen, ich will den Druck von, ob ich jetzt richtig bin, zum Beispiel in meinem Körper, ich bin immer eher heavier gewesen als andere, ich bin nicht, also typisch schön oder so als Mädchen war. Und habe gemerkt, so, ich kann mich jetzt dem Druck aussetzen oder ich kann einfach sagen, ich mache einfach mein Ding. Und ich glaube, das hat mich recht prägt, auch in anderen Sachen, dass ich einfach gesagt habe, das ist eigentlich uninteressant, was andere denken, ich mache einfach mein Ding. Und das hat mir jetzt sehr geholfen und ich kann aber auch sehr gut verstehen, also in anderen Teil von meinem Leben spüre ich den Druck manchmal auch und erzähle mir auch die Geschichten von, das ist jetzt nicht gut genug und so. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Im Älteren hat mich das jetzt nie so gestresst irgendwie.
Ich glaube, das ist super. Das würde bei vielen mega viel Druck wegnehmen, oder? Wenn man einfach für auf sich schauen.
Ja, voll.
Ein Thema, genau, wo mir auch geblieben ist das Thema Schule. Wo du ganz klar sagst, meine Kinder gehen nicht in die Schule zum Mathe oder Rechtschreibung lernen, sondern aus sozialen Gründen. Eine ganz klare Haltung in dem. Auch da ist das bei den Lehrpersonen ist das wahrscheinlich nicht so gut angekommen, oder?
Ja, yeah. Also es ist je nach Kind, oder? Also zum Beispiel mein erstes Kind Nemo ist extrem nicht gerne in die Schule gegangen und hat das wirklich blöd gefunden. Und hat nicht verstanden, warum in die Schule gehen. Und ich habe dann gesagt, ja, also die Alternative ist, dass wir irgendwie Homeschooling machen oder so, und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen und ich habe keine Lösung gesehen, wie man das lösen dass sie nicht in die Schule gehen wollen. Und ich habe gesagt, schau, mir ist es gleich, was du dort inhaltlich machst, weil ich weiss, du hast eh deine Interessen und du folgst dem und das kommt irgendwie. Aber es lohnt sich, in die Schule zu gehen, weil dort lernst du Menschen kennen, du lernst mit Menschen umgehen, du lernst mit schwierigen Persönlichkeiten klarkommen. Das ist der Grund für dich, in die Schule zu gehen. Und Ella ist mega gerne in die Schule gegangen. Und dort ist es viel mehr darum gegangen, ab und zu in Frage zu stellen, muss es jetzt wirklich so absolut perfekt sein, wie du dir das vorstellst? Und muss es wirklich genau so gemacht werden? Oder kann man es auch vielleicht ein bisschen lockerer nehmen? Also ich glaube, es ist sehr individuell aufs Kind abgestützt gewesen. Und ja, die Lehrpersonen haben das nicht toll gefunden. Und ich habe es als meine Aufgabe gesehen, dort mit dieser Hands-of-Parenting-Haltung bei Nemo wirklich quasi anwaltschaftlich fast in der Schule einfach immer wieder gebetsmühlenartig zu sagen, lernt einfach das Kind in Ruhe, es kommt aus sozialen Gründen in die Schule und alles andere wird sich lösen. Für mich ist es nicht wichtig, was die französische Note ist. Oder. Und das haben die Lehrpersonen halt überhaupt nicht verstanden und haben sich aber trotzdem irgendwie, also sie haben dann das Kind schon eher in Ruhe gelassen, immer wieder, wenn ich das wieder gesagt habe.
Ja, okay. Du hast eben noch ganz viele andere Anekdoten im Buch. Jetzt würde ich aber gerne darauf eingehen, oder? Du hast all die Texte vor 10 Jahren geschrieben und du hast es jetzt für das Buch, für das Hands-off-Buch nochmal angeschaut und auch ergänzt, oder aus heutiger Perspektive. Wie war das gewesen für dich? Also hast du viele Sachen gemerkt, wo du denkst, würde ich jetzt heute anders machen?
Hey, es ist mega spannend, die Arbeit gewesen, das nochmal dafür vorzunehmen und wie, also einerseits zu würdigen, oder? So im Sinn von, das passt immer noch mega gut. Von den Grundzügen und von der Haltung her und vom Manifest her, habe ich überall einfach können sagen, okay, check, das stimmt für mich so. Und dann im Kleinen, im Detail, habe ich gemerkt, wow, wir sind 10 Jahre später, also wir würden heute über gewisse Sachen ganz anders reden. Ein Thema war Umgang mit Medien, wo ich recht gestruggelt habe, also ich es recht schwierig gefunden, das in den heutigen Kontext zu bringen und all diese Ängste, die jetzt rum sind bezüglich Social Media, also denen nicht komplett nachzugeben und da gibt es eine Ausnahme für Hands-off-Parenting, aber wie zu übersetzen, was bedeutet das denn heute? Und zum Beispiel auch beim Thema Identität. Also mein älteres Kind ist non-binär. Und zum Beispiel hat es ein Kapitel über Kleider. Und da bin ich völlig, also habe ich mir über so identitäre Fragen überhaupt keine Gedanken gemacht. Und gemerkt so, ah wow, das würde ich heute wahrscheinlich anders angehen. Und das Dritte, wo glaube ich für mich neu dazugekommen ist in den letzten 10 Jahren, ist so gewaltfreie Kommunikation. Also im Sinn von, wie rede ich über mich, über meine Gefühle, wie rede ich über meine Bedürfnisse, wie kann ich die Bedürfnisse von jemand anderem erraten oder herausfinden. Und das ist so ein Lernweg für mich. Und ich finde es einfach schade, dass ich das als Mutter noch nicht kennt habe, weil ich denke, das hätte meine Elternschaft sicher auch sehr beeinflusst und vielleicht auch, wie ich darüber geschrieben hätte.
Ja, eben. Also ich meine, in 10 Jahren tut man sich ja extrem weiterentwickeln, oder? Das ist wie klar. Genau, du hast es gesagt, also eben deine beiden Kinder stehen ja in der Öffentlichkeit, oder? Also Nemo hat den ESC gewonnen 2024 und Ella ist international als erfolgreiche Fotografin unterwegs. Vielleicht zu dem ESC-Sieg von 2024. Ich meine, nachher ist es ja das Interesse, oder? An deinem älteren Kind ist extrem gross gewesen, ist auch das Interesse an euch als Familie, oder? Wie ist Nemo gross geworden? Magst du mal erzählen, wie das für dich war damals, das grosse Interesse, und wie sind wir damit umgegangen?
Hey, wir sind ja ein bisschen geübt gewesen, also wie Nemo schon mit 16 in der Schweiz so ein bisschen abgegangen ist und eigentlich schon eine Karriere da in der Schweiz hat können, entwickeln. Und das ist einfach alles noch 10-mal grösser gewesen. Aber jetzt nicht in dem Sinn anders für uns als Familie, glaube ich, einfach eben, es hat wie eine andere Dimension angenommen und wir haben uns, glaube ich, als Familie auch ein bisschen finden. Es war wie ein Change-Prozess gewesen. Auch wie geht man jetzt mit dem um als Eltern, dass das Kind so, also so in der Öffentlichkeit steht. So, also man kann wirklich nie nicht anlaufen. Jetzt ist es nicht mehr so krass, aber man kann nie nicht anlaufen mit Nemo, sei es in Paris, London oder irgendwo und an jedem Ecke wird man angehalten. Und ich so, ich habe so komische Gefühle entwickelt. Also das ist mein Kind.
Das ist
really weird. Das hat sich jetzt mega geleitet. Aber für mich ist das Wichtigste gewesen, also mit der Person, wo Nemo ist oder Ella ist, im Erwachsenenalter, also in Beziehung zu sein und ernst zu nehmen. Was ist jetzt gerade aktuell für dich? Was beschäftigt dich gerade? Warum ist das cool oder warum ist das schwierig oder warum ist es vielleicht beides? Und immer noch in dieser Hands-off-Haltung zu sein, oder so, hey, ich bin da für dich, ich kann dir Support geben, aber du musst auch kommen, also du musst kommen und fragen. Oder ich frage, brauchst du Support? Und wenn du sagst, nein, nehme ich das auch ernst. Und so die Wellen auch zu navigieren von, da braucht es jetzt viel Support und da würde man lieber in Ruhe gelassen werden. Also das ist, glaube ich, für alle Eltern von erwachsenen Kindern wahrscheinlich nicht anders. Es ist da vielleicht einfach die Sorge von, wow, da ist jetzt jemand so exponiert, auch noch mit der Geschichte von Non-Binarität oder was ja unglaublich viel Zustimmung und auch Hate auf den Plan gerufen hat. Also so, da ist man einfach, glaube ich, als Eltern ein bisschen vulnerable, ein bisschen besorgt, also was passiert jetzt da? Das ist, glaube ich, ganz normal.
Eben, du beschreibst es ja eigentlich, oder? Deine Kinder sind erwachsen, oder? Also es ist eigentlich auch gar nicht mehr so fest deine Entscheidung, ob du hands-off bist oder nicht, oder? Es ist auch ihre Entscheidung, oder? Also vielleicht auch gerne nochmal zurück auf das grosse mediale Interesse, oder? Du bist ja nicht nur die Mami von diesen 2 Kindern, sondern auch eine erfahrene Medienfrau. Also du erkennst dich, du weißt, wie die Mechanismen sind, oder? Du kennst dich da gut aus. Eben, hast du dort können das mitprägen, oder hast du müssen akzeptieren, dass Nemo sich da auf eben als erwachsenes Kind seine eigenen Leute hat, die da
mitreden. Absolut. Ja, also ich habe keine aktive Rolle in dem Sinn, dass ich irgendwie involviert wäre oder jetzt irgendwie die PR-Frau oder so. Das will ich auch nicht, oder das wäre mir, glaube ich, beide nicht. Und gleichzeitig schätze ich es mega, wenn meine Kinder auf mich zukommen und sagen, hey, da hätte ich gerne Feedback und schauen wir es zusammen an. Und das machen es auch beide und ich mache das auch mit ihnen. Also ich bin so, hey, wie findest du die Idee oder kann man das so machen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach unsere Familienkultur. Und das ist mega schön, oder? Weil man sich gegenseitig supporten kann. Und mir hat es halt geholfen, die Hands-off-Haltung schon als Kind zu haben. Ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt muss ich muss alles wissen oder ich muss alles sehen oder ich muss überall mitmachen, sondern so, hey, brauchst du etwas? oder schaffst du es allein? Mhm. Oder schaffst du es allein? Es geht nicht darum, es allein zu schaffen, sondern willst du Support und wenn ja, von wem? Wir reden sehr oft darüber, also vor allem Nemo und ich, wie unsere Support-Systeme aussehen. Also haben wir genug Support? Kommen wir genug Nahrung über von außen, um das zu machen, was wir machen? Und ich stelle da fest, also ja, da gibt es ein grosses Netzwerk, ein grosses Ping-Pong-Möglichkeiten mit ganz vielen verschiedenen Leuten, die auch unterschiedliche Funktionen haben. Ja, und das ist mega schön und es ist auch schön, ein Teil zu sein von diesem Support-Netzwerk, aber nicht im Sinn von, oh, es braucht mich jetzt unbedingt die ganze Zeit als Mutter, überhaupt nicht.
Ja.
Was die Medien noch betrifft, das war spannend für mich, weil Nemo so in der Öffentlichkeit gestanden ist oder immer noch steht, die Mechanismen von den Medien noch besser zu verstehen. Also wie passieren gewisse Sachen, wo man sonst nur halb mitbekommt und wie entstehen quasi Narrativ, Halbwahrheiten oder so Derivat, also wo nur noch irgendein Satz zitiert wird und dann zur neuen Geschichte gemacht wird, das kann ich natürlich viel besser jetzt auch nachvollziehen, wenn ich mit einer Person sehr nahe bin, wo ich weiss, aha, das ist aber gar nicht so gewesen oder das ist total anders gewesen. Das finde ich spannend, die Mechanismen noch ein bisschen genauer aufzudecken.
Mhm. Ja, und auch die andere Perspektive zu kennen, oder? Genauer.
Genau.
Was machen denn die Schlagzeilen mit einem Mensch, oder?
Ja, also, absolut.
Ja, das muss man ja schon immer sehen.
Mhm.
Eben auch beide deine Kinder sind ja extrem, also sie zeigen gegen aus extrem haltig, oder? Wie ist das für dich, dass deine Kinder sich auch eben exponieren und gerade Nemo, oder, wo ja nicht nur einfach den ersten gewonnen hat, sondern mit dem auch klar Haltung bezogen hat, oder mit den Songtext von The Code und Unexplainable und dann auch gerade zuerst ein politisches Statement abgibt, oder, nach dem Sieg, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, finde ich.
Ja.
Ich sehe dich jetzt lachen. Was macht das mit dir?
Also ich bin einfach unglaublich stolz. Also ich glaube, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das ein nützliches Gefühl ist, aber stolz. Ich finde, ich habe grosse Wertschätzung, grosse Hochachtung davon, wenn jemand so gerade im Leben kann stehen und so kann, ja, so einen Kompass hat, nicht nur, was ist mir wichtig, sondern auch, wie rede ich darüber, wie hole ich andere rein, wie mache ich das eben auch, wie navigiere ich das voll an der Öffentlichkeit mit allem, was dann zurückkommen kann und eigentlich sich nie zu verstecken und zu sagen, es ist jetzt einfacher, dass, also irgendwie, halt einfach ein Pop-Sternchen zu sein. Das finde ich, ich habe einfach extrem Achtung vor dem. Und ich glaube auch nicht, dass ich da mega viel dazu beitragen habe. Sicherlich so als Grund oder als Grundeinstellung in der Familie von hey, Verantwortung übernehmen oder im Sinn von Responsibility, im Sinn von es ist etwas passiert und ich kann nicht einfach sagen, das ist nicht passiert, ich muss irgendwie Verantwortung dafür übernehmen, aber nicht im Sinn von einem jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt musst du dafür zahlen, sondern eher so, wie gehe ich mit dem um? Wie mache ich das nächste Mal? Wie gehe ich mit Failure und Sachen, die nicht gut laufen, um? Das ist vielleicht etwas, wo wir öfter darüber geredet haben. Aber insgesamt ist das einfach Nemo. Das ist einfach die Grundhaltung von dem Menschen und das finde ich mega schön.
Ja. Also eben, es ist nicht so, dass du, oder hast du das Gefühl, eben der Erziehungsstil, den ihr angewendet habt, oder einfach euer Credo, oder? Dass das ein Teil von dieser Geschichte ist?
Ja, vielleicht, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, dass es so, oder es gibt keine direkte Korrelation. Eben, ich finde, das ist eine eigene Persönlichkeit, die hat sich von Anfang an in eine eigene Richtung entwickelt, hat eigene Gedanken, eigene Ideen. Und natürlich, ich bin auch dort gewesen und ich habe sicherlich auch gewisse Sachen mitgebracht, aber ich glaube eben, die Geschichte von, das ist jetzt wegen mir, das, also finde ich, ganz eine komische Geschichte. Aber, vielleicht ist das Hands-off auch ein Förderer gsi von selber müssen herausfinden, selber dürfen nachdenken, was ist denn meine Haltung und wie sehe ich es denn und wie würde ich es formulieren. Und das einem das nicht vorgehäut wird, oder das musst du jetzt glauben, so musst du jetzt sein, so sieht die Welt aus, sondern dass man es selber entdeckt, führt vielleicht schon dazu, dass man vielleicht so eine Haltung hat. Und dann ist es auch Persönlichkeit, oder? Also meine Kinder sind beide sehr verschieden. Die eine ist eher privat und möchte auch wirklich privat, also ist zwar erfolgreich, aber eher so nach innen gekehrt. Und die andere Person eher so, ja, je mehr nach außen, desto spannender. Das ist einfach auch viel Persönlichkeit und wie man gestrickt ist, glaube ich.
Ja, sehr fest. Du hast im Buch auch ein Kapitel, wo es um Identitätsfindung geht. Du hast es vorher auch erwähnt im Gespräch. Ich glaube, das interessiert sicher auch viele Eltern, oder da hast du Erfahrungswerte voraus. Wie ist das gewesen, wo Nemo damals das Gespräch gesucht hat mit dir dir gesagt hat, dass Nemo non-binär ist?
Hey, für mich ist das keine grosse Überraschung oder keine grosse Geschichte gewesen. Also Überraschung vielleicht schon im Sinn von, aha, das hat jetzt einen Namen, das kommt irgendwie ein Gesicht über, das kommt eine bestimmte, also das tun wir jetzt labeln. Und aha, du siehst dich weder als Mann noch als Frau, das war für mich wie eine neutrale Information gewesen. So, aha, okay, fair enough. Und habe dann auch gemerkt, für mich war es so ein Aufblühen, so ein sich entfalten. Also, das ausgesprochen war, hat sich auch die Garderobe und wie man sich ausdrückt, wie man sich anlegt, Make-up, Schminke. Also, es ist einfach alles viel wie bunter geworden, offener, spielerischer. Und das war für mich so wie, there you are. Also, so quasi, das ist jetzt, also, das ist die Person, wo jetzt quasi sich zeigt, so wie sie ist. Und vorher ist es fast ein bisschen, also für mich auch ein bisschen versteckt gewesen, glaube ich. Also versteckt, nicht jetzt irgendwie closeted, sondern eher ein bisschen reduziert. Und ich habe vielleicht auch das Gefühl gehabt, wow, das ist wie so ein Schmetterling, der sich jetzt entpuppt, so ein bisschen. Und für mich ist das etwas mega Schönes gewesen. Ich habe nur Schönheit in dem gesehen. Und halt auch die Haltung, oder so, du sagst mir, wer du bist, danke vielmals, du bist jetzt das und oder die Person und das ist super, wenn ich das weiss.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, also ich kann mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen, aber ich kann irgendwie versuchen, einen Zugang zu entwickeln für Eltern, die sagen, wow, das macht mir jetzt Angst. Mhm. Es gibt dort so eine Ecke in mir, wo ich so, wow, wie ist das denn in der Welt so zu sein? Also das kann ich mega nachvollziehen, so wow, das ist sicher nicht der einfachste Weg und du kommst wahrscheinlich nicht nur Zuspruch über. Aber das würde mich nie dazu führen, zu sagen, bis nicht so oder bis anders.
Ja.
Und ich glaube, das, oder? Also, das ist Information, wenn deine Kinder dir sagen, das interessiert mich, so bin ich. Jetzt gerade ist das aktuell, das als Information, als tolle Möglichkeit zu sehen, wie kann ich zu dem beitragen? Kann ich irgendwie etwas machen, dass du das noch mehr kannst sein, dass du das mehr kannst machen? Das wäre so meine Haltung.
Ja, genau. Also bei gewissen Eltern kommt vielleicht einfach eine Angst auf, von etwas, was man nicht kennt, oder?
Ja.
Oder wo man sich nicht ein Lebenskonzept von etwas, was man nicht kennt.
Ja.
Bei dir war es ja, glaube ich, dann gleich auch schon ein bisschen Angst gewesen, im Sinn von eben öffentlich, halt auch noch die Öffentlichkeit dazu, oder? Im Sinne von Anfeindungen.
Ja. Nicht unbedingt Angst, mehr so besorgt sein ums Wohlergehen von meinem Kind.
Ja.
Das, also, und ich glaube, das ist ja, das kennen alle Eltern, oder? Ja. Geht es meinem Kind gut? Ist das glücklich? Ist das eine angenehme Art, sein Leben zu führen? Oder ist das eher stressig? Also solche Fragen stelle ich mir natürlich als Eltern, also als Mutter auch. Und dann auch dort im Dialog zu sein, oder? Wie ist das für dich? Und merke, es ist wahnsinnig vielschichtig. Es kann mega Spass machen, es kann mega nervig sein, es kann einem auch überfordern. Ja, das ist viel realistischere Sicht als das Schwarz-Weiß von, das ist jetzt mega, mega schwierig. Und, also, keine Ahnung, du bist jetzt schwul und das ist jetzt mega, mega schwierig. Nein, das ist schon lange nicht mehr so. Es ist immer noch schwieriger, also quasi queer zu sein in unserer Gesellschaft natürlich. Aber die Schwarz-Weiß-Denke hilft uns nicht, sondern okay, das ist eine andere Art, das Leben zu führen oder vielleicht nicht das, was ich führe. Wie kann ich das unterstützen? Genau.
Mm-hmm. ich weiss nicht, hast du vielleicht einen Ratschlag an Eltern, die jetzt eben genauso vor dieser Barriere stehen und die irgendwie Angst spüren, oder?
Also, ich würde halt den Kontakt suchen mit anderen Menschen, die so leben, also wo queer sind, die wissen, was das heisst, die mehr wissen darüber, was es bedeutet, non-binär zu sein oder trans, oder die Freundinnen, Freunde haben, die so leben. Und einfach, also, mach deine eigene Recherche, find raus, was das bedeutet und bist ein guter Companion für dein Kind und nicht jemand, der die Angst aufs Kind überträgt, oder? Das Kind hat schon genug zu knabbern. Also, mach dich schlau, find raus, was das bedeutet, anstatt das abzulehnen. Genau.
Jetzt haben wir recht viel über Nemo geschwätzt. Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen von der Ella aufnehmen. Du hast eben gesagt, dass sie sich sehr grossen Druck gemacht hat, oder? Ich glaube, dass also auch in der Schule und eben sehr fest hat zuerst Zielstrebig war. Das kennen ja, glaube ich, viele Eltern. Was bedeutet da Hands off?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mir ist es darum gegangen, den Dialog zu haben, also auch weil ich ganz anders bin. Ich bin eben nicht, also ich bin nicht so, wow, jetzt gibt's Druck und jetzt müssen wir dem Druck folgen, sondern, let's see what happens. Und mich zu interessieren, also warum ist das gerade so wichtig? Warum muss das genau so genau sein? Und was bringt dir das? Was ist da dran wichtig? Und auch zwischen ihnen mal einfach miteinander zu reflektieren, kann man das auch anders sehen, kann man da ein bisschen locker lassen. Und einfach jedes Kind anders begleiten, oder? Also Ella hat ganz eine andere Begleitung gebraucht als jetzt Nemo, weil sie einfach eine andere Person ist. Ja. Und ja, das ist für mich auch Hands-off-Parenting. Also nicht das Gefühl haben, ja, das läuft gleich ab. Natürlich läuft das nicht gleich ab, das sind zwei verschiedene Menschen. Das habe ich auch müssen lernen.
Ja. Also ich habe auch zwei Kinder und ich denke jedes Mal, ich finde das eben auch gerade auch mega schön zu merken, weil man dann beide wirklich auch kann als Individuen wahrnehmen, oder? Und weiss, das Kind braucht jetzt das und das, das, oder?
Genau.
Das hilft einem auch, finde ich.
Und eben auch, also zu lernen von den eigenen Kindern. Also ich merke zum Beispiel, ich habe von der Ella mega viel gelernt über ihre Art, die Welt zu sehen, ist nicht meine. Also ich bin viel näher, wie ich die Welt sehe bei Nemo. Ja. Also auch einfach in der Art, wie ich bin. Ich glaube, unsere Persönlichkeiten sind ähnlich. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt von der Ella über die Liebe zum Detail, was es einem bringt, wenn man sagt, nein, das ist jetzt noch nicht die richtige Blume, also das ist noch nicht die richtige Einrichtung. Bin nicht ich, aber ich kann das schätzen, ich kann sagen, oh wow, da hat jemand eine mega Liebe zum Detail, ein mega gutes Auge, ist eine visuell prägte Person, wo das einfach mega schön findet, wenn die Sachen zusammenpassen und stimmen. Ich kann dem mega viel abgewinnen, einfach ja, dass ich jemanden in meiner Familie habe, wo diese Sichtweise hat. Ich habe für ihre Hochzeit 50 oder 70 Fortune-Cookies gemacht aus Keramik.
Wow.
Und ich mache sonst immer nur so Einzelarbeiten. Also ich mache viel Keramik und ich mache eine Schüssel und dann gibt es die nie mehr. Oder? Ich kann nicht zweimal die gleiche Schüssel machen. Und 70 Fortune Cookies. Und dann war sie so, ja, die sehen aber nicht ganz gleich aus. Das ist aber nicht die gleiche Glasur. Und ich habe also gemerkt, so, ja, das ist mega wichtig für sie. Und das auch dann zu schätzen und zu sagen, ich bin jetzt quasi im Dienst von dem für einen Moment. Ja. Und versuche das auch, oder? Das,
ja, okay.
Das ist für mich etwas mega Schönes gewesen. Also, und einfach völlig fremd. Ich so, ist doch egal, wenn die verschieden aussehen.
Hey, da muss man doch Handarbeit wertschätzen.
Nein, schon. Wow. Also, es ist nicht um Uniformität gegangen, glaube ich, sondern einfach um Liebe zum Detail. Und das ist mega schön gewesen.
Ja, und ich meine, eben, auch gerade in einer Familie finde ich es auch mega schön, oder? Wenn man sieht, also eben, so Sachen, man ergänzt sich ja auch mega gut, oder? Also,
absolut.
Ja, das ist ja mega gut. Genau, ein Beispiel ist auch, dass glaub, dein Partner mit der Ella, wo sie 9 war, für ein Jahr nach New York ist, oder? Weil sie hat wollen, sich als Fotografin oder einfach, ja, das ist wahrscheinlich doch einfach ein Hobby gewesen, oder? Mit 9.
Ja, also da ist noch nicht so um die Fotografie gegangen, sondern um die Liebe zu New York. Und sie ist mal mit 5 ihre Gotte besuchen, also ist allein nach New York geflogen. So als unaccompanied minor, weil sie einfach unbedingt hat wollen zu ihrer Gotte nach New York und seither hat sie immer davon geredet, dass sie dort ein Jahr leben will. Und dann hat Markus gefunden, ja, dann machen wir doch das zusammen. Und Nemo und ich haben gefunden, also das müssen wir ohne uns machen, weil wir sind da beschäftigt, wir haben anders los. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das quasi so machen, ein Jahr lang da das Zweite und New York das Zweite zu leben.
Mhm. Eben, das ist ja sehr, wahrscheinlich sehr prägende Phase gewesen, oder? Wenn man ein Jahr getrennt ist als Familie. Ella ist jetzt ja eben sehr erfolgreich, auch international als Fotografin unterwegs. Was hast du das Gefühl, wie viel Basis hat das Jahr ihre geleitet für ihr jetziges Leben?
Ich glaube, viel. Also ich weiß nicht, wie viel, aber ich glaube viel, ja. Weil einfach, also einerseits quasi ein Vater zu haben, der sagt, ja, also ich nehme dich ernst, willst du das machen, let's do it. Mhm. Und dann auch, also er ist auch ganz ein anderer Mensch als ich und ist so eine it's possible Mentalität. Also so, das habe ich ein Stück weit auch, aber auch wirklich so, jetzt, das machen wir einfach und das wird schon irgendwie gehen. Und wir haben ein kleines Budget, aber wir schaffen das irgendwie. Und einfach jemand an der Seite zu haben, ja, der quasi alles möglich macht und zusammen eine Schule findet, die passt und neue Freundschaften und crazy Ausflüge und alles. Ich glaube, das hat Ella sehr viel, also so Adventure-Lust, also ihre Adventure-Lust noch ausgebaut. Natürlich ihr Englisch, sie kann fast besser Englisch als Deutsch, auch heute noch. Ja. Ihr Englisch ist dort hat eine gute Grundlage bekommen. Die Schule war fantastisch, wo sie gegangen ist. Es war eine öffentliche Schule, aber sie, also ich glaube, sie hat in diesem Jahr also, so viel gelernt wie da in 3 Jahren. Mhm. Einfach ja, das hat ihr sicher mega viel Boden gegeben für das, was sie heute macht.
Mhm. Wie... Also du schreibst, glaube ich, auch im Buch, du hast nicht explizit mit deinen Kindern über den Erziehungsstil geschwätzt, oder? Und gleich wahrscheinlich, wenn man jetzt miteinander im Umgang ist, also gerade auch eben mit Ella, die jetzt gerade Mami Mutter geworden ist, oder reflektiert man ja das wahrscheinlich, oder? Was sagen deine beiden Kinder zu ihrer Kindheit?
Also wir reden oft über die Kindheit und es gibt einfach auch, ich glaube, das ist in jeder Kindheit so, es geht mir mit meiner Schwester, auch so meine Eltern, völlig unterschiedliche Interpretationen, was jetzt da passiert ist und wie man es hätte können machen und das ist nicht gut gelaufen und da hätte man doch anders müssen reagieren. Also ich glaube, da muss man als Eltern einfach auch selbstkritisch genug sein, um zu sagen, ich glaube, die ideale Kindheit für dein Kind schaffen, forget it, das geht glaube ich nicht. Und gleichzeitig, glaube ich, schätzen sie sehr die Haltung und können sie auch zurückspiegeln und sagen, ja, ich glaube, ich wäre nicht... Also die meisten Eltern würden sagen, was, du willst Musik machen, macht zuerst etwas Gescheiteres. Oder was, Fotografie ist doch kein Job. Also so dort fängt es irgendwie an. Sich können in die Richtung zu entfalten, die sie interessiert. Ich glaube, das schätzen sie sicher sehr. Im Kleinen, oder ich glaube jetzt zum Beispiel Ella, ich weiß nicht, was ihren älteren Stil wird sein. Und inwiefern sie sich von dem wird inspirieren lassen oder etwas ganz anderes wird machen, das bin ich mega gespannt.
Also sie hat da nicht mit dir, sie hat nicht aktiv über das jetzt geschwätzt, weil das wäre auch eine Frage von mir natürlich, oder?
Hey, ich habe beiden das Manuskript gegeben zum Lesen und sie haben beide gefunden, ja, das kann man gut so mit einigen, die Geschichte bitte nicht erzählen, okay. Mit einigen Details, sind sie eigentlich sehr wohlwollend gewesen und gleichzeitig, also ich sage das auch im Buch, mir geht es nicht darum, eine Predigerin zu sein für Hands of Parenting, sondern wie aufzeigen, hey, macht es nicht Sinn, sich Gedanken zu machen, was ist mein Elternschaftsstil, was möchte ich eigentlich, was schreibe ich mir auf die Fahne und dass eigentlich die Geschichten und das, wie ich es erzähle, wie eine Reflexionsmöglichkeit ist, von wie würde ich es machen. Und wenn es dort aussenam 50, 60 andere Hands of Parents gibt, mega cool.
Super, oder? Also ich glaube, da kann sich jeder etwas rausnehmen. Man muss ja nicht, oder? Aber genau, es ist einfach mal ein
ja, dann sagen, sie macht das so, aber ich habe eine andere Haltung oder mir ist das wichtig. Und ich glaube, es ist auch, oder Kinder kommen in eine Familie, bin ich ziemlich sicher, aus einem bestimmten Grund. Also entweder zum, also spirituell gesprochen auf irgendeine Art. Ich glaube, man kommt in eine Familie, entweder zum etwas lernen oder zum... dass es mega matcht und man quasi in einfacher Art kann gross werden oder dass es eben Reibung gibt. Ich habe zum Beispiel gemerkt, für die Ella ist die Familie manchmal recht anspruchsvoll gewesen. Also wir sind 3 Chaotinnen und sie ist so die, wo, oder? Ich will wirklich Schönheit in meinem Leben und Ordnung und Klarheit. Das ist mega tough gewesen für sie, in dieser Familie aufzupassen. Und ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, dass man ja vielleicht... Also man ist eine bestimmte ältere Person für ein bestimmtes Kind vermutlich und man muss nicht alles planen oder sich bis ins Detail überlegen, sondern einfach eine Haltung entwickeln.
Ja. Und wie ist es für dich jetzt zum Großmutter sein?
Mega schön. Es ist mega schön. Ich hätte es wirklich nicht, ich habe es ein bisschen abstrakt gewesen, wie das denn sein wird für mich. Und es ist einfach mega schön, weil ich kann wie nochmal von Anfang an dabei sein, einfach in einer ganz anderen Rolle. Mit viel mehr Relaxedheit, einerseits vom Alter her, aber auch von der Distanz, die man hat. Oder? Man ist nicht zuständig.
Ja.
Und für mich ist es auch mega spannend, in dieser Haltung von Hands-off zu bleiben. Also wirklich, Ella und ihren Mann machen das auf ihre Art und es ist nicht, es ist nicht mein Job, ihnen gute Ratschläge zu geben oder zu sagen, ich habe das so gemacht, sondern ja, sie müssen es selber herausfinden oder dürfen es selber herausfinden und ich kann einfach unterstützen. Ich kann einfach dort sein und sie dabei unterstützen, dass sie so zu machen, wie sie das richtig finden. Und das finde ich mega schön.
Ja. Bist du auch in der Betreuung von dem Kind involviert, dass du regelmäßig?
Ja, ich bin so, also ich bin nicht die regelmäßige Person, weil ich wohne nicht um die Ecke. Also ich bin nicht jetzt irgendwie die am Dienstag den halben Tag kommt, sondern ich bin eher die dann einspringt oder mal einen Tag kommt oder auch mal für einen Abend und eine Nacht. Also ja, dort, was mich braucht, wir tun immer vorzu wieder etwas planen. Das ist mega schön.
Ja. Ja, ich habe das bei uns sind auch Großeltern aktiv involviert und ich habe immer gefunden, es ist mega schön, weil die Kinder so auch unterschiedliche Bezugspersonen haben, oder? Wo andere, wir haben uns auch fest überlegt, was bringt die Person mit ihnen, was lernen sie echt von dieser Person und was von dieser, oder? Und wenn da mehrere Leute involviert sind, dann gibt es da Vielfalt.
Ja, das ist super schön, ja.
Genau. Jetzt haben wir mega viel über dich geredet als als Mutter, als Großmutter, über Hands-off und ich würde mega gerne mit dir noch über deinen beruflichen Werdegang schwätzen. Und ich habe gerade letztens einen LinkedIn-Post gelesen von dir, wo ich denke, der passt jetzt irgendwie mega gut und der lässt sich auch irgendwie auf Hands-off adaptieren. Du tust dich ja eben mega fest mit Unternehmen und Zusammenarbeit auseinandersetzen und Kultur. Und dort war dein Satz, was passiert in einem Team, wenn jemand einen Fehler zugibt oder einfach Nein sagt? Oder? Und dann sagst du, das, was dann passiert, das ist eigentlich eure Kultur.
Genau, oder? So ist sie wirklich. Nicht, wie man sie sich wünscht, sondern wie dann reagiert wird, wie man sich, was dann die Menschen machen mit dem. Genau.
Und ich meine, die gleiche Frage kann man sich ja auch in einer Familie stellen, oder? Mhm. Also, was ist, wenn ein Kind irgendwie zu etwas Nein sagt? Wie reagiert man denn? Was siehst du für Parallelen von Erziehung und Unternehmensführung? Schwierige Frage,
hä? Ja, das ist ja lustig. Ich habe das ist wie, für mich sind das wie zwei Autobahnen, aber natürlich gibt es, weil wir nebeneinander sind, oder eine Eisenbahnstrecke und eine Autobahn. Ja. Aber natürlich gibt es wahrscheinlich schon Verwandtschaft. Also schlussendlich, glaube ich, der gemeinsame Nenner ist, dass Menschen miteinander zu tun haben. Also dass Menschen miteinander leben oder Menschen miteinander arbeiten oder sich miteinander organisieren. Und das ist für mich schlussendlich nicht so unterschiedlich. Und ich glaube auch, es braucht ein paar Sachen, ein paar Stellschrauben, die helfen, oder? Also, das ist eben, was ich Purpose würde nennen. Also, warum machen wir das? Oder was ist eigentlich für unsere Familie wichtig? Ist es wichtig, dass wir erfolgreich sind? Ist es wichtig, dass wir alle glücklich sind? Oder dass wir einander unterstützen? Oder was weiß ich? Einfach, dass man sich ein bisschen eine Familienphilosophie irgendwie zurechtlegt oder versucht, miteinander herauszufinden. Und im Arbeiten ist das genau gleich. Oder für was sind wir da? Was ist der Sinn von dem, was wir machen? Nicht, was ist mein Pflichtenheft oder was ist mein Job, sondern miteinander als Team, was reissen wir da eigentlich? Und das Zweite ist, Vereinbarungen zu haben, also quasi die Kultur explizit zu gestalten. Weil sonst hat man die Kultur, die einfach passiert. Das heisst, es langt auch nicht, wenn man es aufschreibt, dass man sagt, so werden wir sein und dann machen wir aber etwas anderes, sondern eigentlich herauszufinden, was werden wir abmachen und wie schauen wir, ob das dann auch klappt. Und da gibt es sicher Parallelen zwischen der Familie und dem Team.
Ja. Also ich denke gerade auch oder in einer Familie, wenn man wie so dem Kind sagt, so reden wir miteinander nicht, oder? Zum Beispiel, oder?
Ja.
Also so. Ja.
Und spannender finde ich eben die Frage, nicht wie nicht, sondern wie wollen wir denn miteinander reden? Oder? Das ist auch, also das finde ich immer schwierig, auch in Teams. Was man nicht will, hat man schnell gesagt, aber man hat noch kein Modell, wie man es denn will. Und wenn die Leute zum Beispiel sagen, ja, wir gehen respektvoll miteinander um, das heisst genau nichts. weil ja, alle verstehen etwas anderes und den Respekt. Wie wollen wir das genau machen? Heisst es, sich Zeit zu nehmen? Heisst es, wohlwollend zu sein? Heisst es, zuerst mal zuhören? Was heisst respektvoller Umgang für uns? Oder wie gestalten wir das aus, zum Beispiel?
Und wenn, also du schreibst ja auch, ich glaube auch bei uns im Buch, dass man eben auch als Eltern seinen Purpose finden kann, oder? Würdest du empfehlen, vor der Geburt sich Gedanken zu machen oder fortlaufend?
Also erstens mal, ich glaube, man macht es nicht einmal und dann ist es wie ein Stein gemeißelt, sondern es ist wie ein Kompass und der ändert sich ja auch. Also die Welt ist in Bewegung, es gibt neue Informationen, die Kinder werden grösser, die Beziehung ändert sich. Da kann sich auch ein Purpose ändern. Ich glaube, es ist mehr wichtig, sich zu reflektieren. Also zum Beispiel, bevor man Kinder hat, kann man sich das ja kaum, also ich glaube, niemand kann sich das vorstellen, wie es dann wirklich ist. Dann macht man sich eine Idee oder eine Vorstellung, was man gerne hätte. Und dann prallt das auf die Realität und dann passt man das an. Und vielleicht gibt es etwas, was sich durchzieht. Oder bei mir hat sich jetzt das Hands of Parenting als Haltung mega durchgezogen. Und der Purpose, glaube ich, also wir haben immer gesagt, glücklich sein und andere glücklich machen ist der Purpose. Das ist wie nochmal etwas anderes. Das eine ist die Erziehungshaltung und das andere ist, ja, für was sind wir da?
Ja.
Und das kann irgendetwas sein. Oder? Das kann auch sein, wir wollen unsere Community unterstützen oder wir wollen für andere da sein. Oder einfach, es kann etwas ganz Einfaches sein, das erwächst aus dem Gemeinsamen, wo man drinsteckt, glaube ich.
Und also das ist einfach dann so ein Stern, wo man einfach immer anschaut, so der Purpose oder die Haltung, das hilft einem.
Ja, also ich finde es hilft. Oder? Ja. Und auch sich zu überlegen, also das ist so das Gemeinsame oder die gemeinsame Haltung in der Familie zum Beispiel. Aber es ist auch, gerade für Frauen finde ich es extrem wichtig, die immer noch viel, viel mehr Care-Arbeit machen und viel mehr den Mental Load tragen. Was ist mein Purpose? Wo schaue ich für mich? Was ist mir wichtig? Und das dann auch zu zelebrieren. Also, das hat vielleicht nichts mit Familie zu tun. Was will ich verfolgen? Was will ich für mich erschaffen, dass das auch ein Leuchtstern ist? Also, es gibt, glaube ich, ganz viele Sachen, die parallel. Es hilft einem einfach, so einen Shortcut zu haben. Was geht es, wenn ich jetzt daran denke, wie nutze ich die Zeit, die ich für mich habe, wo ja wahrscheinlich nicht viel ist, wie will ich die einsetzen? Nicht im Sinn von produktiv, sondern wo mich nährt, wo mir etwas bringt.
Eben, du schaffst ja als Purpose Coach, also da kommen Menschen zu dir, die sich vielleicht genauso vorgestellt haben, wie du jetzt vorhin gesagt hast. Wie gehst du da dran an, um die Menschen weiterzubringen?
Ich habe einen Prozess entwickelt zusammen mit dem Laurent, mit dem ich auch, also eigentlich fast jeden Tag zusammen arbeiten. Wir machen das meiste zusammen. Wir haben auch die Republik zusammen mitgegründet. Wir haben jetzt ein Projekt, das heisst Float-Zusammenarbeit. Jetzt schaffen wir gerade an unserem nächsten Buch, das heisst Playing Ping-Pong with Reality. Da freue ich mich mega drauf. Aber wir haben einen Prozess entwickelt für Purpose-Entwicklung, wo eigentlich ist unser Ziel gewesen, dass der komplett getrieben wird von der Person. Also, dass man nichts auf die Person aufprojiziert, die von außen kommt. Also, das passiert einem ja mega schnell. Oder du erzählst mir etwas, keine Ahnung, mit grosser Begeisterung vom Thema X und ich mache das zu deinem Purpose. Ich sage, das ist sicher dein Purpose, das hat so toll getönt, da bist du so begeistert davon. Und für dich ist das vielleicht ein absoluter Nebenschauplatz, den du jetzt einfach heute erwähnt hast. Das ist ganz gefährlich, finde ich, weil es ist nicht mein Job, dir zu sagen, was dein Purpose ist, sondern dich dabei zu unterstützen, dass du es herausfinden und formulieren kannst. Und der Prozess ist mega banal, aber auch ausgeklügelt. Du erzählst einfach während ungefähr 40 Minuten von dir, mega random, einfach was dir in den Sinn kommt zu dir. Wer bist du?
Und weiss man, dass man das machen muss? Kann man sich da vorbereiten?
Nein, man kann sich nicht vorbereiten. Nein. Also du könntest jetzt, weil du es weißt. Sondern man kommt im Prinzip einfach mit dem, was gerade im Kopf ist. Das ist genau das Richtige. Und die andere Person, oder manchmal sind es auch zwei Personen, die einen begleiten, damit noch so ein bisschen eine zusätzliche Präsenz da ist, die schreibt einfach alles auf. Also wir machen es digital, so auf einem Whiteboard, auf Miro. Und dann hast du, 200 Post-its mit lauter so Kernaussagen, von was du gesagt hast. Kinder, Familie, Töpfere, Business, whatever. Also einfach alles, was zusammenkommt in diesen 40 Minuten oder 45 Minuten. Und dann kommst du das Material über und kannst es wie nach Resonanz testen. Weil dein Purpose steckt in dem, wo in dein Herz aufgeht.
Ja.
Das heisst, vielleicht ist das bei dir die Familie, vielleicht ist das Business, vielleicht ist das eine Mischung von beidem oder ganz etwas anderes. Das heisst, du gehst die anzeichnen, die bei dir die Resonanz auslösen. Das sind dann nicht mehr 200, sondern vielleicht 20. Mhm. Und mit denen schaffst du und knettest du deinen Purpose. Ah, das ist mir wichtig und das finde ich zentral und diese Haltung möchte ich haben. Und dann fangen wir das an formulieren. Und es ist eigentlich wie, du lernst deinen Kopf und du verknüpfst es wieder neu und latschst es wieder auf und schreibst es einmal auf. That's it. Das ist der ganze Prozess. Und wir können das auch mit Teams machen, wir können das mit ganzen Organisationen machen, dann läuft es anders ab, aber vom Prinzip her ist es, was ist uns wirklich zentral wichtig und wie formulieren wir das am Schluss?
Mhm. Genau. Mhm. Eben, du hast ja vorhin gesagt, die haben ja eben das Buch geschrieben, Flow, also Zusammenarbeit im Flow.
Ja.
Wenn das, also hast du da vielleicht ein, zwei Tipps aus dem Buch, wo man gerade irgendwie so kann sagen?
Ja, zwei Sachen können wir gerade in den Sinn. Also in diesem Buch geht es um Methoden, die jede Person kann nutzen, wenn sie in einem Team arbeitet. Oder für ein Team zuständig ist vielleicht. Und das sind so abgedampft die Sachen aus den letzten 30 Jahren, wo wir finden, die bringen der Zusammenarbeit am meisten Flow. Und wir haben sie so abgekocht, dass sie eben wirklich alle können verwenden können. Also wir machen es dann vielleicht ein bisschen komplizierter. Das ist wirklich so der Self-Made-Modus. Etwas, was mega gut ist für Teams, ist, dass man sich nicht für Sitzungen trifft und dann bespricht und dann gehen alle ihre Hausaufgaben machen, sondern dass man Get-It-Done-Sessions macht. Das heisst, man trifft sich und entscheidet, was machen wir jetzt. Zum Beispiel sagen, hey, was müssen wir noch machen für das Buch von der Nadia? Ah, wir brauchen noch Layout, wir brauchen noch das, wir brauchen noch selbst. Wir haben jetzt 4 Stunden Zeit und wir arbeiten gemeinsam weiter an diesem Ding. Und nächste Woche treffen wir uns wieder und machen weiter, zum Beispiel. Und das ist eine tolle Geschichte, weil man lernt sich dabei kennen, Sachen werden fertig, das ist der maximale Flow. Und man lernt voneinander im Sinne von Skills werden transferiert im Team. Ah, Layout geht so, das kann ich vielleicht auch mal machen. So, in die Richtung. Das ist etwas. Und das andere, was ich sehr empfehle, ist Schreiben und Zuhören, heisst die Methode. Das heisst, wenn man eine Frage hat, als Team, zum Beispiel, wo sollen wir unser Jubiläumsfest machen? Was haben wir für Ideen? Dass man alle zuerst schreiben, 2-3 Ideen aufschreiben, dann alle erzählen die Ideen, ohne dass man es kommentiert oder diskutiert und erst dann geht man es weiter bearbeiten. Wie dann sorgt man dafür, dass alle gehört werden, dass die absurdesten Ideen aufs Tapet kommen und dass die Introvertierten und die Extrovertierten gleich lang Zeit haben zum Reden und nicht jemand den Raum dominiert. Das ist eine ganz einfache Methode.
Ja. Ja, also die Get-It-Done-Sessions, die sind mir sehr sympathisch.
Unbedingt ausprobieren, man kann es einfach probieren. Fest. Genau.
Ja, genau. Vielleicht kann man auch den Flow, oder? Wenn man, also ich werde gerade jetzt müssen darüber nachdenken, wenn ich es mit meinen Kindern Zeit verbringe. Manchmal gibt es einfach so Nomis oder so Tage, wo du merkst, hey, der Flow ist jetzt irgendwie überhaupt nicht da. Also es geht irgendwie gar nicht, oder? Das kennen, glaube ich, auch alle Eltern.
Absolut, ja.
Also, ja. Hast du da vielleicht irgendwie so... Zum Abschluss von dem Gespräch, irgendwie ein Tipp, wo man den Eltern mitgeben kann?
Also was ich oft gemacht habe, wenn wir nicht gewusst haben, was machen, oder es war langweilig oder verschiedene Bedürfnisse, ist ein Kanban-Board. Das ist so ein Board, wo man weiss, das könnten wir machen, das sind wir jetzt am machen und das haben wir gemacht. Und dass alle dürfen aufschreiben, was sie am liebsten machen wollen. Also es kann auch jemand sagen, also wir müssen irgendwie das Badzimmer putzen oder jemand anders kann sagen, ich würde gerne Lego spielen und jemand dritt sagt, dass ich gerne ins Kino. Und dann schaut man, wie lange haben wir Zeit? Wir haben einen halben Tag Zeit, was wollen wir jetzt machen? Ah, das und das und das und das andere lassen wir vielleicht für nächstes Mal auf der Seite. Und dann sich auf das konzentriert und miteinander vielleicht zuerst das Badzimmer putzen, nachher gehen. Ins Kino zusammen, dass man auch so ein Gefühl hat von Zusammenarbeit und Gemeinschaft und merkt, wir können einander unterstützen und es können alle etwas machen, was ihnen gefällt und es muss niemand nur das machen, wo er jetzt nicht Lust hat drauf. Zum Beispiel so.
Ja. Das tut ja auch mega eben, es zeigt auf, es gibt da verschiedene Bedürfnisse und wir versuchen irgendwie allem gerecht zu werden, oder? Das
genau.
Spielt auch in Hands of Parenting rein, oder?
Wir haben am Samstagmorgen haben wir etwas gemacht, wo wir Putzparty genannt haben. Ich gebe zu, das ist ein Propaganda-Term. Aber das hat mega gut funktioniert. Das war auch mit dem Board. Wir konnten aufschreiben, was müsste man im Haus machen, damit sich alle da wohlfühlen. Und dann hat zum Beispiel jemand aufgeschrieben, ja, mein Zimmer aufräumen. Und jemand anderes hat gesagt, was weiß ich, den Küchenboden putzen. Und dann ist es auch lässig, weil vielleicht putzt jemand mein Zimmer, ich muss es vielleicht gar nicht selber machen, sondern jemand anders schaumt auf. Und es hat auch eine Moderationsrolle gegeben, die hat meistens sich dann Nemo geschnappt und irgendwie einfach 4 Stunden Klavier gespielt. Also sprich, sich rausgenau aus dem Putzen.
Ja, genau.
Aber das ist ja quasi, ich sorge für Schönheit und dass es allen gut geht, während sie am Arbeiten sind, ist auch eine wichtige Aufgabe.
Ja, natürlich. Mega schön. Hey Nadja, danke vielmals fürs Gespräch. Gibt es irgendetwas, wo du uns noch mitgeben willst, was dir wichtig ist, was wir jetzt nicht angesprochen haben?
Vielleicht einfach noch das Manifest, Hands of Parenting. Also ich finde es immer gut, also es ist ja der Kompass, ist Hands of Parenting, das Buch ist quasi Anekdote oder Beispiel. Und das Manifest ist so, glaube ich, das Poster, das ihr gemacht habt, wo genau. Man so auf 10 Sätze kann man einen Kühlschrank hängen und sich sagen, was ist Hands of Parenting, wie funktioniert das? Und ich finde das immer hilfreich. Bei der Republik haben wir auch so ein Manifest gemacht, wo steht, was ist denn unabhängiger Journalismus oder für was gibt es Journalismus? Ja. Ich finde das super toll, wenn man so etwas am Kühlschrank hat oder am Badzimmer, an der Badzimmerwand, wo man beim Zähneputzen kann drauf schauen kann. Das hilft einem, sich wieder einzumitten für das, was man sich eigentlich vorgenommen hat.
Ja, genau. Das gibt es auch bei uns im Store, kann man das abladen. Genau, das finde ich auch toll. Hey Nadja, danke vielmals. Hast du dir gern Zeit genommen für das Gespräch und ich freue mich mega, ist jetzt das Buch da.
Ich freue mich auch sehr auf das Buch. Bin gespannt, das in der Hand zu haben. Danke vielmals.
Mal ehrlich, lesen magst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen. Alle unsere Artikel findest du unter mal-ehrlich.ch. Dort findest du auch unseren Community Space, wo Eltern und Expertinnen ehrlich miteinander diskutieren. Weißt du was? Am allerbesten abonnierst du gerade unseren Newsletter. Dort schreiben wir dir nämlich einmal in der Woche persönlich aus unserem täglichen Leben mit vierfach Spagat als erwerbstätige Mütter. Wir liefern dir nicht nur Denkanstöße, sondern auch Hacks und Tipps. Und sicher immer ein Grund zum Mitschmunzeln. Weil ohne Humor funktioniert Vereinbarkeit sowieso nicht.